meine Damen und Herren, es ist in der Tat ein paar Jahre her, da wurde ich zu einem Vortrag geladen mit der Frage, ob es ein Recht auf Glück gibt. Und ich habe mich etwas schwer getan. Ich hatte darüber auch noch nicht nachgedacht, ob es ein solches Recht gibt. Wenn man unser Grundgesetz konsultiert, findet man nichts zu dieser Frage. Jedenfalls nichts, wo der Begriff Glück vorkäme. Die amerikanische Verfassung kennt das Streben nach Glück. Streben nach Glück und verspricht es neben Freiheit und Rechtsgleichheit. Also sehr fundamental. Bei uns gibt es das Glück nur in der Hymne. Die dritte Strophe, die wir singen, sieht das Glück aus der Einheit und der Freiheit und der Gleichheit kommen. Also auch da eine Parallele zur amerikanischen Verfassung, sodass man die Frage stellen kann, 1841 wurde dieser Text Hoffmann von Fallersleben geschrieben, sodass man die Frage stellen kann, wo sind denn da die geistigen Querverbindungen? Die geistigen Querverbindungen, die gehen auf die Aufklärung auf John Locke zurück, aber auch auf die naturrechtliche Vorstellung, dass der Mensch frei und aus gleichem Recht, aus exakt gleichem Recht für jeden geboren wird und mit bestimmten Gaben ausgestattet ist. Diese Gaben sind unterschiedlich bemessen, aber jeder hat das Recht, aus seinen Gaben für sich genommen nach Glück zu streben. Und insofern enthält das Grundgesetz vielleicht doch einen Hinweis für dieses Thema, ob es ein Recht auf Glück gibt. Es gibt das Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit, Artikel 2 Absatz 1 des Grundgesetzes. Und dieses erst genannte Grundrecht der Verfassung, das Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit, enthält im Grunde auch das Versprechen, warum sollte man sich als Persönlichkeit entfalten, wenn man dabei nicht sein Glück finden, suchen und finden könnte. Also Glück als etwas, was wir mit der Freiheit des Menschen zur Selbstgestaltung verbinden, zum Selbstentwurf. Und diese Vorstellung, dass der Mensch sich selbst gestaltet, über sich hinauswächst und etwas wird, was er werden will, was seinen Anlagen entspricht, aber was er letztlich für sich entscheidet, das ist eine Grundidee, die seit 500 Jahren das neuzeitliche Denken bestimmt. Es ist eine Vorstellung, die Pico della Mirandola, ein Renaissance-Philosoph, aus der Gottesebenbildlichkeit des Menschen abgeleitet hat. Und Sie wissen, der Renaissance-Humanismus hat den Menschen in den Mittelpunkt gestellt, jeden Einzelnen völlig unabhängig von Geschlecht, Hautfarbe, auch Religionszugehörigkeit und hat ihn als seines, als den Schaffer seines eigenen Schicksals begriffen. Und Pico della Mirandola hat gesagt, der Mensch ist von Gott, Gottes ebenbildlich geschaffen worden. Und zu dieser Gottes Ebenbildlichkeit gehört auch, dass die Schöpfung im Grunde genommen im Menschen nicht abgeschlossen ist, sondern dass der Mensch auf dieser Welt eine Schöpferrolle übernimmt und sich jetzt selbst entwirft. Das ist das, woraus das neuzeitliche Menschenbild seine Kraft bezieht und auch die Aufklärung, die vor 250 Jahren auf den Weg gebracht worden ist, ihre politische Stoßrichtung bezogen hat und letztlich bis heute bezieht. Diese Vorstellung, wir schaffen uns selbst. Selbst expansiv nennt die Soziologie so etwas. Aber bei Pico della Mirandola klingt das vorsichtiger. Der Mensch ist zur Selbstschöpfung berufen. Er kann zum Göttlichen aufsteigen, aber auch zum Tierischen absteigen. Und die Geschichte der Neuzeit ist voll davon, dass beides gelingt, wenn der Mensch frei gelassen wird, wenn er aus traditionalen Ordnungen herausgelassen wird. Und während vormoderne Ordnungen das Glück in Institutionen verankern wollten und in kollektiven Sicherungen eigentlich den Menschen nahebringen wollten, setzt die Neuzeit darauf, dass der Einzelne selbst nach dem Glück sucht. Dass die Glückssuche gleichsam eine private Angelegenheit wird. Und aus dieser Vorstellung ist, glaube ich, ein Stück Irrtum entstanden, Irrtum in unserer Zeit. Denn es hat schon im Laufe der, seit der Aufklärung jedenfalls, aber im Laufe der Neuzeit immer wieder auch Versuche gegeben, die Religion aus dem öffentlichen Raum zurück in die private Sphäre zu verabschieden. Immer wieder auch zu sagen, Religion ist Privatsache. Und als der alte Fritz gesagt hat, jeder soll nach seiner Fasson selig werden, da hat er auch diese aufklärerische Glücksvorstellung formuliert. Lasst die Menschen in Religionsdingen, aber auch in anderen Weltanschauungsdingen frei sein, nach ihrem Glück zu streben, dann wird sich die Gemeinschaft gut entfalten. Aber dahinter steht auch ein Stück Privatisierung. So wie man dann Religion nicht mehr bekennen darf nach außen im öffentlichen Raum, so darf man auch über das Glück nicht mehr streiten. Als ich im Jahr 2005 das Buch Die Kultur der Freiheit veröffentlicht habe, habe ich ganz gezielt einen Tabubruch begangen, indem ich über das Glück gesprochen habe. Über das Glück zum Beispiel, das man mit Kindern finden kann. Unglück kann man dabei auch finden, aber bei näherer Betrachtung ist jede Glückssuche mit dem Risiko nach Unglück, des Unglücks verbunden. Wer das Unglück unbedingt vermeiden will, wird das Glück nicht finden. Das mag jetzt wie eine Lebensweisheit klingen, die man nicht beweisen kann, aber das Thematisieren eines Lebensentwurfs zum glücklichen Leben wird in unserer Gesellschaft als anstößig empfunden. Wird als anstößig empfunden, zumindest wenn man sich von dem wegbewegt, was im politisch-öffentlichen Raum letztlich als Glück thematisiert wird. Ohne dass wir uns im öffentlichen Diskurs darüber Rechenschaft geben, dass wir unaufhörlich Abziehbilder des glücklichen Lebens den Menschen vorhalten. Wenn man darüber spricht, dann will man diese Stereotypen, die die öffentliche Meinung nach vorne bringt, nicht unbedingt kritisieren, sondern man will, gerade wenn man Wissenschaftler ist, zunächst einmal darauf hinweisen, dass es Stereotype des gelungenen Lebens sind, die wir öffentlich als unbezweifelbar vorstellen. Wenn wir etwa unsere Gesellschaft als Wirtschaftsgesellschaft begreifen und den wirtschaftlichen Erfolg, das Ankommen in der gesellschaftlichen Mitte zum A und O all unserer Bildungsanstrengungen machen, dann gehen wir subkutan davon aus, dass Menschen darin das Glück finden. Die Verfassung des etwas entlegenen Staates Bhutan kennt übrigens den Anspruch auf Glück, aber definiert das Glück im Zusammenhang mit den weltanschaulichen und religiösen Vorstellungen dieses Staates nicht allein ökonomisch, sondern fächert das auf in ganz verschiedene Kategorien des Glücklichseins. Und nun kann man sagen, ja, das ist ein armes Land, kein Wunder, dass sie das Ökonomische nicht in den Vordergrund stellen und lieber auf das Immaterielle verweisen. Aber ich glaube, damit würde man es sich zu einfach machen. Die Vorstellung, die wir vom Zusammenleben entwickeln, ist immer noch eine Vorstellung, die letztlich der Befreiungsrhetorik und der Befreiungsidee entspricht, also die Vorstellung, dass das Abstreifen von Fesseln, das Befreien aus kollektiven Zwängen nicht nur eine Übergangsphase ist, um zur freien Entfaltung der Persönlichkeit zu gelangen, sondern dass darin überhaupt der Zweck der Freiheit liegt, dass das nicht das Durchgangsstadium, sondern das Endstadium ist. Und ich glaube, das ist ein Irrtum unserer Zeit. Denn dann wäre das Bild, was man aus alten Filmen kennt, aus alten Western kennt, wenn John Wayne am Schluss in eine Ferne in die Abenddämmerung hinausreitet, alleine, die Gegner sind niedergestreckt, mit den Frauen hat man sich überworfen, Freunde gibt es keine, dann reitet er alleine in die Welt hinaus. Und das ist diese Marlboro-Vorstellung von Freiheit. Die ist tief verankert in unserer westlichen Gesellschaft. Und wenn man so optiert, dann ist es immer wichtiger, seine persönliche Freiheit im Konfliktfall zu bewahren und den Bindungen aus dem Weg zu gehen. Ich habe lange Zeit als junger Mensch, war ich auch geprägt von dieser Art des Optierens. und habe auch alle beraten in dieser Richtung. Wenn sich eine 20-jährige junge Studentin binden will in der Ehe, dann haben wir abgeraten. Das ist zu früh. Wenn sie sich etwa zum Kind entscheiden will, nein, dann muss erst die Berufsausbildung gemacht werden und die ersten Schritte im Beruf gemacht werden und die berufliche Karriere gemacht werden. Dann war sie 35 und dann war der Partner allerdings gerade nicht mehr da und da musste man einen neuen suchen. Da war das aber schwierig, weil mit 35 waren die ersten wieder geschieden und die waren irgendwie schon bemakelt und ja, dann war man 40. Naja, der Beruf war immerhin noch da. Aber ich habe eine Frau, Ende 40, vor vielen Jahren, die beruflich erfolgreich war, eine Soziologieprofessorin, ich habe sie beim Abendessen gefragt, was sie für einen großen Fehler in ihrem Leben hält. Nachdem wir über das eine oder andere gesprochen haben, hat sie gesagt, der größte Fehler meines Lebens ist, dass ich keine Kinder habe. Und dann fing sie hemmungslos an zu weinen. Und ich war, damals hatte ich noch keine Kinder, dachte, mein Gott, ja, man kann Kinder haben oder auch nicht. Aber man muss doch nicht unglücklich sein, nur weil man jetzt für das Leben halt keine Kinder vorgesehen hat. Später ist mir das klar geworden, warum zum Leben mehr gehört. Die Kinder können dazugehören, sie müssen nicht dazugehören. Das versteht sich. Natürlich kann man glücklich werden, auch ohne Kinder. Ich habe nie die Behauptung aufgestellt, dass es andersrum, dass man sowas umkehren darf. Das John Wayne-Bild jetzt plötzlich zu einem biedermeierlichen Bild, dass wir alle in Familien mit möglichst vielen Kindern leben und existieren müssen und uns in jede Gemeinschaft sozusagen hineinbinden müssen. Das wäre für mich eine ganz seltsame Vorstellung. Aber wir müssen, glaube ich, die Diskussion jedenfalls so öffnen, dass man verschiedene Lebenskonzepte diskutieren kann und die Erfahrung des Glücks auch thematisieren kann. Und es wäre günstig, wenn wir uns versichern, was denn in unserer Geistesgeschichte eigentlich an Glücksdiskussionen unterwegs ist. Wer zurückdenkt, wer in die griechische Antike zurückdenkt, der wird etwa auf Epikur treffen und die Vorstellung vom kleinen Glück, kleines Glück. Bei Epikur war das die Frage, ob er einen bestimmten Käse bekommt und den dann genießen kann. Das in einer Gesellschaft, die, sagen wir mal, so sehr darauf gerichtet ist, das Glück einerseits zu privatisieren, andererseits aber große Ziele im politischen Raum, Rettung des Weltklimas, Ausgleich aller sozialen Ungerechtigkeit zu formulieren, da ist dieses kleine Glück, irgendwie hat das keinen Ort. Ein Stück weit war es so, dass wir immer noch gegen das Biedermeier kämpfen, denn in der bürgerlichen Romantik Anfang des 19. Jahrhunderts ist dieses kleine Glück gepflegt worden und besungen worden und bedichtet worden. Zum letzten Mal in unserer deutschen Kulturgeschichte. Und das Biedermeier hatte damals schon Gegner. Und zwar war es der Adel, der sowieso über das kleine Bürgertum und eigentlich auch über das große die Nase gerümpft hat, weil der Adel ganz andere Glücksvorstellungen hatte. Für den Adel war die Familie auch wichtig, aber die Familie in ihrer Genealogie als ein die Generationen übergreifender Verband. Die Ehre stand im Mittelpunkt der Vorstellung und die heroische Tat war immer dabei. Deshalb rekrutierte man in dieser Zeit die überwiegende Anzahl von Offizieren aus dem Adel. Und der Adel sah das geradezu als sein Vorrecht an. Das Bürgerliche im Offiziersrang waren, wurde als Problem empfunden aus adeliger Sicht. Und die bürgerliche Idylle des Biedermeiers, hätte bei einem Adligen nur ein Lächeln aufs Gesicht gezaubert, als nicht richtig. Und von der linken Seite, von der politisch linken Seite, wurde das Biedermeier natürlich auch angegriffen, weil das ja etwas Unpolitisches, etwas Privatisiertes war, der Rückzug. Und die künstlerische Moderne des späteren 19. Jahrhunderts hat das Bürgerliche eigentlich nur noch in der Dramaturgie des Scheiterns wahrgenommen. Denken Sie an Madame Bovary, Roman des 19. Jahrhunderts, der mich sehr beeindruckt hat, aber der doch die Ehe und das biedermeierliche Leben auf dem Land keineswegs idealisiert hat, sondern im Grunde genommen schonungslos seziert und zerlegt hat. Und das ist auch ganz typisch für die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts. Das Bürgerliche wird nur noch in der Dramaturgie des Scheiterns wahrgenommen und als Abziehbild für Projektionen der Auflehnung, der Befreiung, des Ausbrechens genommen. Im Grunde genommen als Beleg für die Sinnlosigkeit des Daseins. Mommsen hat das als ästhetische Revolution der Avantgarde inmitten der Krise der bürgerlich-liberalen Gesellschaft genannt. Und wissen Sie, das bei Epikur so hoch gehandelte Glück der kleinen Dinge, der kythische Käse, das wird beiseite geschoben und als kleinbürgerlich denunziert. Und wenn man mal darauf achtet, wie lange dieses Vorstellungsstereotyp, dass das bürgerliche Leben, was mit Religion in der Gemeinde zu tun hat, das mit Familie zu tun hat, dass das etwas Spießiges ist und dass das kein Leitbild ist. Das hat die Avantgarde im 19. Jahrhundert deutlich gemacht, eigentlich schon bei Rousseau zu finden, aber also schon in der Wurzel der Aufklärung zu finden, aber das hat sich erhalten. Und selbst in der durch und durch kleinbürgerlichen DDR, und zwar im schlechtesten Sinne kleinbürgerlich, weil eben diese privaten Räume kaum geduldet wurden, selbst da hat man noch als 1989 das Volk die SED-Diktatur verabschiedet hat noch einer der SED-Intellektuellen durchaus im ambivalenten Verhältnis gesagt, es sei doch eigentlich nur um Bananen und Reisen gegangen, den kleinen Leuten. Das hätten sie im Kopf gehabt und dafür sind sie auf die Straße gegangen. Das ist die marxistische Perspektive, die das Eigentliche verfehlt. Das kleinbürgerliche Glück und der Ruf nach Freiheit und Reisen können, sie gehören eben zusammen. Zum kleinen bürgerlichen Glück gehört auch, dass man Eigentum bildet und selbst seine Existenz sichert. Das mag irgendwie spießig klingen, aber da ruht unsere gesamte grundrechtliche Verbürgung aus Artikel 12 und Artikel 14, Berufsfreiheit, Eigentumsordnung, unsere gesamte Idee sozialer Marktwirtschaft ruht genau auf diesem Zusammenhang. Und wenn heute, wenn ich mit Eliten spreche, dann sagen die manchmal, ja, diese Angst der Deutschen da um ihre Ersparnisse, die ja ohnehin schon nicht mehr verzinst werden, also was soll's, gebt sie aus, das sei kleinbürgerlich. Da spart man, um was für den Lebensabend zu haben. Mit der Riester-Rente ist das ja auch noch staatlich befeuert worden. Aber jetzt wird gesagt, Leute, vergesst es, ihr könnt, der Geldwert steht nicht über alles. Wir müssen da ein bisschen elastischer sein, wir müssen Europa retten. Und auch wieder wird da gerade dem deutschen Naturell jene Kleinbürgerlichkeit unterstellt. Ich glaube, hier müssen wir kritisch ansetzen. Es gab mal eine kritische Theorie, der ich sehr angehangen habe, aber heute würde ich sagen, sie war gar nicht kritisch. Sie hat einen ganz unkritischen Zeitgeist auf den Weg gebracht, der das, was im öffentlichen Raum an Ideologie gebildet wird, nicht mehr erkenntlich macht. Es ist sozusagen ein gegen ihn selbst gewendeter Adorno, dass sich manches unsichtbar macht und man es dann nicht mehr sehen kann. Zum Beispiel, dass wir es gelernt haben, dass unsere Lebensentwürfe im öffentlichen Raum politisiert werden. Sie werden politisch zugerichtet. Das führt dann dazu, dass zum Beispiel Frauen, die sich ganz bewusst dazu entscheiden, nur wenig berufstätig zu sein oder auch gar nicht berufstätig zu sein, aber dafür 3, 4, ich kenne Frauen mit 6 Kindern, sich dafür zu entscheiden, Mom in Chief nennen das die Amerikaner, auch wenn sie nur 2 Kinder haben, wie die amerikanische Präsidentengattin. Aber ist das ein zulässiger Lebensentwurf, der zum Glück führt? Ist das ein zulässiger Lebensentwurf? Ich glaube, das wird inzwischen abgelehnt. Ich kenne jedenfalls den Druck bei Frauen, die sich dafür entscheiden. Und meine Frau hat öfter gesagt, wenn ich es bequem haben wollte, würde ich berufstätig werden, wenn es arg zu schlimm wurde mit den Kindern. Man hat ja eine 24-Stunden-Rufbereitschaft. Der EuGH hat das für unzulässig erklärt. Bei der medizinischen Rufbereitschaft im Krankenhaus. Bei der Familie, mangels Formalisierung, Gott sei Dank, fehlt das. Aber diese Art des Lebensentwurfs, da müssen wir mal drauf achten, ob wir nicht inzwischen bei allen Selbstentscheidungen, die wir treffen, ökonomische Bilder geboten bekommen haben, die letztlich die Bundesverbände der deutschen Wirtschaft, BDI und BDA, uns nicht vielleicht immer wieder servieren, um die Arbeitskräftepotenziale auszuschöpfen. Also nicht, dass Sie denken, ich sei irgendwie antiwirtschaftlich eingestellt, ganz im Gegenteil. Ich bin für eine soziale Marktwirtschaft, die wächst und die mobilisiert, gar keine Frage. Aber wenn wir politisch, moralisch, wenn wir kulturell diskutieren, müssen wir uns nicht unbedingt von diesen ökonomischen Imperativen vereinnahmen lassen, sondern können auch und sollten auch etwas dagegen halten. Die chinesischen Autokraten fangen inzwischen an, ihre chinesische Kultur, die sie mit der sogenannten großen proletarischen Kulturrevolution, einem Akt der Barbarei, beseitigt haben, jetzt wieder vorsichtig zu rekonstruieren. Und die obere Mittelschicht in China, die lehrt praktisch die Philosophie des Konfuzius wieder, weil sie sagt, das westliche Denken ist flach. Ob das stimmt, ich bezweifle das. Ich glaube, der Westen hat viel zu bieten, was mit Konfuzius gut konkurrieren kann. Aber das, was rüberkommt nach China, wird als flaches Denken empfunden. Es ist das konsumistische Denken, das wir ausgeprägt haben. Es ist ja nicht der deutsche Idealismus oder die Auseinandersetzung des Renaissance-Humanismus, die nach China kommen. Es ist ja etwas Oberflächlicheres. Und dass aber die chinesischen Eliten, dass sie anfangen, ihre eigenen kulturellen Wurzeln ganz vorsichtig wieder aufzuforsten, das halte ich für intelligent. Weil wer die zweitstärkste Wirtschaftsmacht der Welt geworden ist, der weiß um die Fragilität eines wirtschaftlichen Wachstums, das allein auf den ökonomischen Imperativen ruht. Ich war vor einiger Zeit noch in diesem Frühjahr in Shanghai und habe mir China angeguckt und schwankte zwischen Faszination und Schrecken. Wie gebaut wird, wie Hochhäuser hochgezogen werden. Als hätte man den Begriff der Nachhaltigkeit. Der scheidende Parteichef hat gerade von Nachhaltigkeit, gerade heute, davon gesprochen. Aber das ist nur ein Begriff. Die Gebäude werden völlig unnachhaltig. Man sieht schon dem hochgezogenen Bauwerk an, dass es verfällt. Und genauso sind auch die sozialen Beziehungen zerstört worden. Also das inzwischen wissen aber die Klügeren in China, dass das so nicht weitergeht, dass das nicht auf Dauer so weitergeht und suchen nach Wurzeln zurück. Die Frage ist, was ist mit dem Westen, der ja viel erfolgreicher ist und der viel festere Institutionen hat, der sich auf Demokratie, auf Rechtsstaat, der sich auf die Trennung von Staat und Religion, auf die Koevolution, aber auch von Staat und Religion stützen kann, der sich auf eine jahrhundertelang geprägte Bildungsidee stützen kann, der sich auf eine entfaltete Wissenschaft stützen kann. Braucht dieser Westen vielleicht auch eine Wiederentdeckung von kulturellen Wurzeln, um über das individuelle Lebensglück im öffentlichen Raum diskutieren zu können? Was wäre denn das Glück eines Menschen, eines westlichen Menschen im 21. Jahrhundert, wenn es nicht nur um Ökonomie geht? Wäre dann nicht vielleicht doch die Frage der Suche nach dem Transzendenten auch mit einer sehr, sehr diesseitigen Welt verbindbar? Hat das Menschsein eigentlich nicht immer ausgezeichnet? Hat man im Altertum nicht nur die Sterne beobachtet, um Erkenntnisse über die beste Landwirtschaft zu gewinnen, sondern auch, weil man etwas gesucht hat, was über das Dasein im Hier und Jetzt hinausreicht? Sind nicht die großen Fragen des Menschseins die Frage, was bleibt von mir, wenn ich diese Welt verlasse? Was ist mit dem Tod? Kann eine Kultur wirklich lebendige Kultur sein, wenn sie den Tod systematisch outsourced? Wenn sie den Tod verdrängt? Sind nicht die großen Kulturen, die uns immer noch ideelle Kräfte ergeben? Sind sie nicht alle Kulturen gewesen, die sich mit dem Tod im Leben auseinandergesetzt haben, um etwas für das Leben zu gewinnen? Und sind es nicht die Todkranken und die Sterbenden, die sagen, jetzt erkennen sie den Wert des Lebens. Jetzt in der existenziellen Krise erkennen sie den Wert des Lebens. Und könnte es sein, dass wenn wir den Tod in einer Gesellschaft des Jugendlichkeitswahns, obwohl sie mit ihrer Option gegen Familien und Kinder immer älter wird, gegen ihre Ideologie immer älter wird, ist diese Gesellschaft nicht in spezifischer Weise eigentlich nicht vital, weil sie den Tod verdrängt? Sie haben gesagt, ich bin in einer Gemeinde in Godesberg, aber ich bin auch in einer Bürgerstiftung, die ganz in der institutionellen Nähe zu dieser Gemeinde entstanden ist. Und habe mich vor kurzem etwas mit einem unserer Projekte der integrierten Hospizbetreuung gekümmert. Und das ist etwas, damit sollte sich unsere Gesellschaft vielleicht beschäftigen, wie man eigentlich stirbt. Und was man tun kann, um Sterbenden zu helfen. Und die Schwestern, die das aus einem Orden heraus machen, die haben mir Einblick gegeben in ihr Tun und das hat mich sehr beeindruckt. Und ich habe mich deshalb informiert, weil ich zu einem ganz trivialen Anlass verglichen mit diesen Projekten etwas zu unserem Projekt der Bürgerstiftung sagen sollte. Einer aus unserem Kuratorium, ein einflussreicher Mann, ist 50 Jahre alt geworden und hat auf einem großen, in Holland gecharterten Schiff auf dem Rhein gefeiert mit 350 geladenen Gästen. Sein Geburtstagswunsch war, dass für die Bürgerstiftung gestiftet wird, und zwar speziell für die Hospizbetreuung. Das hat den Vorsitzenden des Kuratoriums, der ich bin, dazu genötigt, auf diesem Schiff vor 350 Menschen in Sektlaune mit den Gläsern Champagner in der Hand das Hospizprojekt vorzustellen. Und das war wirklich ein Seiltanz, einer meiner schwierigsten Vortragsherausforderungen, in diese überschäumende Fröhlichkeit hinein, über den Tod zu sprechen. Aber ich habe das, genau wie ich es Ihnen gerade gesagt habe, geschildert, dass eine Gesellschaft nur dann wirklich vital und kraftvoll ist, wenn sie den Tod hereinlässt, wenn sie über ihn redet, wenn sie ihn in der Perspektive hat. Und das hat die Menschen überzeugt. Das Spendenaufkommen war sensationell hoch übrigens. Wir müssen jetzt überlegen, was wir mit dem Geld überhaupt machen. Also wir haben keine Millionen eingenommen, aber es war doch für eine Geburtstagsfeier, war das doch enorm hoch. Es hat die Menschen überzeugt. Ganz viele haben mich angesprochen danach und wollen mehr erfahren darüber. Mit anderen Worten, wenn man über so etwas redet, wenn man über das Sterben redet, wenn man über das Glück in der Familie redet, wenn man über das Glück der gelingenden Bindung redet, wenn man dafür eintritt, dass Religion ein Gemeinschaftserlebnis ist und dass zur Religion das Bekenntnis gehört, dann wagt man sich sogar wieder zu einer von Leichnamsprozession zu gehen, die in meiner Kindheit, und dafür bin ich als nostalgisch gescholten, weil ich so etwas thematisiere, die in meiner Kindheit ein ganzes Stadtviertel im Ruhrgebiet ergriffen hat. Buchstäblich ergriffen, wo jedes Haus geschmückt war und wo alle an den Fenstern und an den Straßen standen. Und vor 5, 6 Jahren bin ich durch Bonn gezogen und wir kamen uns vor, wie so Demonstranten vom linken Flügel, die demonstrieren, wo man schnell die Fenster zumacht. Eine kleine Gruppe, die da auch noch mal mit der Monstranz durch die Straßen geht. Aber die Welt ist ganz anders geworden. Aber in unserer Gemeinde ist es wieder gewachsen. Beim letzten Mal waren über 1000 Gläubige dabei. Und hier und dort waren Häuser wieder geschmückt. Hier und dort. Es waren wenige, ich gebe es zu. Aber ich bin mit unserem Pfarrer einig, wir arbeiten daran, dass es mehr Häuser werden. Denn was einmal da war, kann auch wieder wachsen. Dass man nicht einen Feiertag nur dazu nimmt, um Freizeitgestaltung, was völlig legitim ist, zu betreiben, sondern vielleicht bei so einem Feiertag sich zu fragen, warum er eigentlich da ist und dass man Glauben bekennen könnte, ohne jetzt übermäßig frömmelnd zu sein. Als rheinländischer Katholik bin ich da so ambivalent, wie das Rheinland halt ist, wenn es mit Religionsdingen umgeht. Und das dürfte in Düsseldorf ja nicht viel anders sein. Aber darum geht es nicht. Es geht nicht um Frömmelei, sondern es geht darum, den Glauben in dieser Welt zu bekunden. Und zwar so, die Soziologen würden sagen, damit es anschlussfähig ist, damit es verstanden werden kann, damit es überzeugend ist. Das ist aber auch ein Plädoyer dafür, dass in einer individualisierten Gesellschaft das Glück dann erst, das individuelle Glück, erst dann vollkommen wird, wenn man sich mit anderen auch gemeinschaftlich bindet. So wie ich aus einer verfassungsrechtlichen Perspektive sagen würde, es gehört zwar zur Freiheit, alle Bindungen abzustreifen, wenn man das so will. Aber wenn ich verschiedene Freiheitsgrade und verschiedene Betätigungen der Freiheit auch bewerten will, und das muss ich dürfen, wenn wir einen öffentlichen Diskurs wollen, dann würde ich sagen, die Freiheit, die sich freiwillig bindet, nicht durch den Zwang, die sich freiwillig bindet, die sollten wir mehr prämieren als denjenigen, der alle Bindungen abstreift. Das ist kein Plädoyer für Kollektivismus, ganz im Gegenteil. Das ist die Sorge um den Fortbestand des Personalismus, der Personenwürde, die Sorge, die dahinter steht, wenn sich alle Personen von den Bindungen entsagen, dann kann diese freie Gesellschaft nicht gelingen. Und sie wird auch, glaube ich, personal ihr Glück nicht finden. So ähnlich, wie ich das gerade beschrieben habe mit der mit mir befreundeten Soziologieprofessorin, die ihr Glück im Grunde genommen nach unseren Maßstäben, die wir diskutieren, die wir öffentlich diskutieren, doch gefunden hatte, die aber meinte, es dennoch verfehlt zu haben. Hoffentlich belehren wir die jungen Menschen richtig, wenn wir sie auf den Konkurrenzkampf des 21. Jahrhunderts und auf die Globalisierung hin ausrichten wollen und fit machen wollen, was ich auch versuche mit meinen Kindern. Aber wenn wir ihnen sagen, dass das alles ist, dann machen wir, glaube ich, einen Fehler, weil wir ihnen die Fähigkeit zum Glück ein Stück weit nehmen. Denn Glück muss diskutiert werden. Glück muss auch in ein Erziehungs- und Bildungsprogramm thematisiert werden. Und zwar nicht in dem Sinne, dass wir paternalistisch Glückskonzepte aufpfropfen, sondern den jungen Menschen klar machen, dass die Suche nach dem eigenen Glück das Schwierigste überhaupt ist. Das ständige sich fragen, was will ich werden, wie will ich leben? Und dieser Horizont solcher Fragen, der muss wieder geöffnet werden. Der muss aus diesem politisierten Raum, den wir als einzig zulässigen, bis in die Feuilletons der Zeitung hinein und vielleicht gerade dort praktizieren, der muss da herausgeholt werden, der muss befreit werden. Also Befreiung brauchen wir schon, aber etwas anders, als das normalerweise gedacht wird. Ich glaube, man kann eine Menge über das Glück lernen, wenn man das Glück eben nicht als eine Verheißung von großen Kollektiven begreift, sondern als eine Chance der Freiheit, die wir errungen haben, die uns angeboren ist nach unserer Vorstellung, nach unserer menschenrechtlichen Vorstellung, nach einer naturrechtlichen Vorstellung, die tief aus dem christlichen Glauben kommt. Wenn wir diese Freiheit zur Selbstentfaltung nutzen, um unser Glück zu finden, aber nicht privat hinter einer verschlossenen Kammer, sondern auch einmal die Gelegenheit nutzen, um mit anderen über Glück zu reden. Nie in dem Punkt missionarisch, nie, weil wir anderen ihren Lebensentwurf als Anleitung zum Unglücklichsein diskreditieren wollen, sondern um zu erfahren, was der andere sich unter Glück vorstellt und auch um mitzuteilen, was die eigene Vorstellung von Glück ist. Und ich glaube, dass wenn man also dieses Thema, was so merkwürdig esoterisch klingt, wenn man das sieht, wenn man das vor sich sieht, dann ist da doch mehr drin, als man auf den ersten Blick denkt. Und einen Anspruch auf Glück gibt es insofern, als dass es einen Anspruch auf Freiheit gibt. Es gibt einen Anspruch auf Freiheit und es gibt einen Anspruch auf Förderung, um in einer gelungenen Weise frei sein zu können. Das ist unsere Idee vom Sozialstaat. Wir rücken den Menschen, wir unterstützen ihn, damit er in die Mitte der Gesellschaft rücken kann, damit er selbst sein Schicksal in die Hand nehmen kann. Paragraph 1 Bundessozialhilfegesetz, Hilfe zur Selbsthilfe. Das ist das Programm, wie helfen wir den Menschen, ihren Weg in der Gesellschaft zu finden. Und ich habe gestern Vormittag in Nürnberg die Messe Konsozial mit der bayerischen Sozialministerin Haderthauer eröffnet, mit einem Vortrag und habe gegen eine überzogene Vorstellung von Inklusion darauf hingewiesen, dass unser Grundgesetz inklusiv ist, weil jeder Mensch zu gleichen Rechten so genommen wird, wie er ist, wie ihn der Schöpfer uns geschenkt hat. Und diese Vorstellung, dass man den einzelnen Menschen sehen muss und nicht Zielzustände formulieren sollte im Übermaß, die wir dann funktionalistisch nur noch irgendwie erreichen, wo alles sozialtechnisch eingesetzt wird, um bestimmte Zielzustände des gesellschaftlichen Fortschritts zu erlangen, das ist eigentlich keine humane Perspektive. Eine humane Perspektive ist, den Einzelnen als Einzelnen zu betrachten. Denn die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts sagt immer wieder, der Einzelne steht im Mittelpunkt unserer Rechtsordnung. Als junger Mann, als Student im ersten Semester habe ich das nicht verstanden, weil ich gedacht habe, wenn jeder Einzelne im Mittelpunkt steht, dann wird es aber ganz schön eng in der Mitte, weil ja jeder dann da steht. Aber es ist eine Frage der Perspektive, es ist nicht ein Marktplatz gemeint, wo sich alle in die Mitte stellen wollen, sondern es ist damit gemeint, dass wenn wir einen Menschen betrachten, dass wir ihn dann als Einzelwesen betrachten, in seiner Würde, in seiner Freiheit, mit seinen Gaben. Und das ist für die sozialen Dienstleistungen in unserem Land, die gestern repräsentiert war mit 2.500 Zuhörern, ist das der entscheidende Gesichtspunkt. Es ist aber auch für jede andere Diskussion in unserer Gesellschaft der entscheidende Gesichtspunkt. Also, wenn wir Menschen so wie sie sind erreichen können und ihnen helfen können, ihren Weg zum Glück zu finden, ohne sie zu bevormunden, dann haben wir, glaube ich, verstanden, was der eigentliche Anspruch auf Glück ist. Es ist der Anspruch auf freie Entfaltung der Persönlichkeit in einer Ordnung, die Bindung schätzt, die Bindung prämiert und die denjenigen, die sich nicht selbst helfen können, hilft. Vielen Dank.